Ja, ganz herzlichen Dank. Tolle Initiative, die Sie da haben. Und wenn Sie so wenig sind, macht auch nichts. Wenn Sie überlegen, wie viele Leute Geld verdienen und wie viele Leute darüber nachdenken, dann ist das eben proportional schon sehr anders. Ja, es wird wenig, eigentlich relativ wenig über Geld nachgedacht. Zu mir selber, ich mache seit 40 Jahren, beschäftige ich mich mit Geld. Und zwar in der Form der Finanzdienstleistungen, das heißt Bankenversicherungen und diese Fonds und so weiter, aus mit Zusammenarbeit mit den Verbraucherverbänden vor allen Dingen, und habe relativ viel geschrieben über, was gibt es für progressive Möglichkeiten, mit Geld umzugehen. Unser Institut hat ein Motto, das heißt Geld nutzen, nicht Geld haben. Ja, das haben wir aber schon seit 40 Jahren, und es ist sehr aktuell geworden. Und wer sich psychoanalytisch auskennt, kennt vielleicht das Buch von Erich Fromm, Sein oder Haben. Ist ja sehr berühmt geworden, und das hat was damit zu tun, ja, dass man Dinge nutzt. Und wir haben ja jetzt auch die Tendenzen der Share Economy, bei Studenten besonders beliebt auch. Und das ist ganz spannend, weil das Geld eigentlich genau diese Möglichkeiten gibt, aber durch eine bestimmte Denkweise eigentlich nicht so ist. Ich wollte mal wissen, wie viel Zeit ich jetzt habe. Okay, weil ich habe Ihnen hier ein Thema gegeben, Geld ist eine zirkulationsfähige Forderung, und tatsächlich ist das schon alles, was ich Ihnen zu sagen habe, was ist Geld. Ja, und es werden viele relativ einfache Dinge dazu kommen. Vielleicht nur dem Hintergrund, ich habe ein Buch geschrieben, das 2010 rausgekommen ist, Die Geldgesellschaft. Das ist auch verkauft worden wegen einer Fernsehsendung, wo die Moderatorin sagte, ich habe es gelesen, was gelogen war, und ich fand es ganz einfach zu lesen, und so am nächsten Woche war die Auflage vergriffen, und dann sagte der Verlag, machen Sie eine zweite Auflage. Und dann habe ich mich da dran gesetzt und festgestellt, ich habe 5 Vorlesungsreihen gemacht über das Geld, und habe festgestellt, dass bei Studierenden, aber auch Externen in Hamburg so viel Interesse daran war, dass man die Grundbegriffe klären muss. Und daraus ist jetzt ein Buch mit 1000 Seiten geworden, und dieses Buch mit 1000 Seiten hat 4, so der Verlag jedenfalls, wird in 4 Bänden erscheinen. Das eine ist über die Krise, das ist der Aufhänger. Das zweite ist dann eben der ökonomische Teil, Geld und sein Nutzen, vom Nutzen des Geldes. Der dritte ist der soziologische Teil, Ideologie des Geldes, Schulden und Schuld und so weiter. Was gibt es da alles Schönes? Und der vierte Teil ist der juristische Teil, das Recht des Geldes, oder? Unter Juristen heißt das immer Bankrecht, aber es ist ein falscher Begriff, weil es gibt kein Recht einer bestimmten Institution, sondern nur der Objekte, mit denen sie da arbeiten. Ja, das ist ein bisschen vermessen. Ich meine, auch selbst nach 40 Jahren und pensioniert ist es etwas vermessen zu sagen, ich schreibe das Buch Das Geld und gehe dann auch gleich in die Wissenschaften rein, die verschiedenen. Es ist nicht so vermessen, wie Sie denken, denn die 3 Wissenschaften, Soziologie, Jura und Ökonomie, waren mal eine, die Staatswissenschaften. Sie haben hier, glaube ich, eine Fakultät, nicht? Es waren mal eine, teilweise wurde das als Sozialökonomie bezeichnet, teilweise als Staatswissenschaft. Ich komme von der ehemaligen HWP, Hochschule für Wirtschaft und Politik, dort bis heute der Fachbereich Sozialökonomie der Universität Hamburg. Und das heißt, wir hatten schon diesen Anspruch und hatten diese 4 Wissenschaften bei uns. Es ist also nicht ein großer Zufall, dass ich diese 3 Wissenschaften vertrete. Und Sie werden sehen, oder zumindest vielleicht, wenn Sie es lesen, dass das Sinn macht. Dass das wirklich Sinn macht, weil die Art, wie heute Geld mit Geld umgegangen und erklärt wird, ich bin auch im Beirat der BaFin, arbeite für die EU, ich bin also relativ gut im Geschäft in diesem Bereich, weil ich auch eben nicht nur theoretische Vorträge halte, sondern auch sehr praktische Dinge da mache. Und morgen bin ich auch in Brüssel, da reden wir dann über die Vergütungssysteme für Spitzenbankmanager und wie man die reduzieren kann. Also ich weiß schon, wovon ich spreche, und trotzdem versuche ich, das praktisch leicht zu halten, dass Sie was davon haben. So, ganz kurze Geschichte des Geldes. Ja, ich kann Ihnen dazu nur ich habe viele Bücher mir dazu angeguckt, und es gibt unendlich, es gibt auch schöne Ausstellungen, numismatische Ausstellungen, zum Beispiel in Madrid gibt es eine wunderschöne Ausstellung, die auch ganz neu ist, seit einem Jahr erst, die habe ich mir auch angeguckt. Und es gibt aber eigentlich da viel, viel, gerade die Numismatiker, die verrennen sich. Ja. Dann ist dann plötzlich der Knochen gelb und dann haben sie irgendwo auf einer Insel haben sie das noch gefunden. Und immer wenn irgendjemand was getauscht hat, dann war das immer gleich Geld. Weil die Definition von Geld ist ja immer ziemlich einfach. Sie kennen es vielleicht, wie ist Geld entstanden? Da waren zwei Leute, die haben immer was getauscht untereinander. Der eine hatte eine Kuh, der andere hatte ein Schaf. Da hat er zwei Schafe für die Kuh gegeben. Das war praktisch, weil der eine die Kuh wollte und der andere die Schafe. Jetzt stellte sich aber heraus, der eine wollte die Schafe, der andere aber nicht die Kuh. Ja, wie macht man das denn? Und dann hat man einfach einen Dritten hinzugenommen, der auch eine Kuh hatte. Ja, und der Schafe und der wollte vielleicht irgendwas Drittes. Und dann hat man versucht, zwischen denen so einen Ringtausch zu machen. Ja, so die Vorstellung. Können Sie in allen volkswirtschaftlichen Lehrbüchern zur Geldtheorie, können Sie das so nachlesen. Ja, und dann sind die Leute auf die Idee gekommen, das ist doch Quatsch, wir machen ein Tertium Comparationis, würden die Juristen sagen, etwas, was wir als Drittes, was alles andere vergleicht. Und das ist eben das Geld, das erfinden wir jetzt. Und dann kann man dem einen für seine Kuh Geld geben und der kann dann mit seinem Geld zu dem mit den Schafen gehen und der mit den Schafen kann mit zu dem gehen, der... Und dafür nehmen wir halt eine ganz wichtige Ware, nicht ein Schaf, das stirbt ja oder stinkt oder so, sondern wir nehmen was, was richtig gut hält und das ist dann das Gold oder auch das Silber und das kann man schön teilen, das kann man nach Gewicht verkaufen und so weiter. Das ist Blödsinn, absoluter Blödsinn. Und zwar, die Ökonomen hätten es leicht, wenn sie bei den Ethnologen nachlesen würden. So ist die Geschichte des Geldes nicht gewesen. Ja? Sondern das ist die Funktion von Geld in der Marktwirtschaft, aber so ist Geld nicht entstanden. Und es gibt eine ganze Reihe sinnvoller Forschungen und der Michael Nord ist wohl einer der größten in dem Bereich und hat ein kleines Büchlein geschrieben, Kleine Geschichte des Geldes, und das ist wunderbar. Da steht eigentlich die ganze Zeit drin, wie die Menschen immer versucht haben, einen Wertausdruck zu schaffen, mit dem sie dann handeln konnten. Das Geld ist historisch entstanden aus dem sakralen religiösen Bereich. Das ist sehr gesichert. Sie haben auch bis heute, wenn Sie die Altäre oder bei den Inkas, die Goldakkumulation bei den Azteken, ja, Gold war der Inbegriff von Reichtum, Macht und Gottesnähe. Und das Gold wurde zentralisiert und den Göttern sozusagen dargeboten. Die eigentlich soziale Funktion, würde Max Weber sagen, in seinem staatstheoretischen Ding, bestand darin, überschüssiges Arbeit zu monopolisieren, das heißt Staaten zu bilden. Umso mehr die Menschen lernten, etwas Gemeinschaftliches zu machen, umso produktiver waren sie. Sehen Sie, eine Armee können Sie nicht alleine bilden, da müssen Sie schon andere zusammenbringen. Oder wenn Sie eine Eisenbahn, das war dann schon 19. Jahrhundert, aber auch ganz früh, Sie brauchten einen Zusammenhalt des Volkes, sonst konnten diese Völker nicht überleben. Sie mussten die Arbeit organisieren, es gab Kriegsgefangene, die man dann Sklaven nannte und so weiter. Und diese Zentralisierung wurde zwar religiös motiviert, ihr müsst etwas abgeben, ihr müsst etwas Großartiges bringen und das war dann nun eben das am besten Glitzernde, das war das Gold, was alle für wertvoll hielt, aber zum Beispiel es gab Inseln im Pazifik, wo ein ganz seltener kleiner Vogel, dessen Federn zu Tausenden und Zehntausenden in kunstvoll geknüpft wurden und dieses wurde dann den Göttern dargebracht. Und die Leute, die das hatten, haben das auch als Insignien ihrer Macht gemacht. So wurde Gemeinschaft gebildet, wie man auch heute noch allen möglichen Führern alles Mögliche anhängt, damit sie attraktiv aussehen und mächtig und groß. Ja. Und in dieses System war praktisch das Steuersystem. Das heißt, das Geld ist aus dem Steuersystem entstanden. Der Vorteil war der, das sehen Sie auch bei den Inkas, man hatte ja Diener, man hatte Krieger und so, die mussten ja auch von was leben. Dann gab man wieder was von diesem Gold ab und holte sich dafür dann die Lebensmittel, die man braucht. In Indien haben sie natürlich heute noch ein System, dass die Leute die Lebensmittel in den Tempel bringen und dann können die sich davon ernähren. Ist aber unpraktisch, ja, weil dann haben die vielleicht gerade keinen Hunger, wenn einer die Opfergaben bringt und das wird schlecht und so weiter, macht mehr Arbeit, als es bringt. Das heißt, Geld ist im als staatenbildend, als zentralisierter Wert entstanden. Und dann, wenn Sie bei Aristoteles, und das ist der Grundlage für mein ganzes Buch, ist die Nikomachische Ethik, ich kann nur jedem Studenten empfehlen, das zu lesen, das sind 120 Seiten, da steht alles drin für den Rest der Geschichte. Da haben Sie Recht, Soziologie und Philosophie und Ökonomie, alles da drin, und zwar noch bevor das alles passierte. Und der Aristoteles hat dann schon gesagt, es gibt verschiedene Systeme von Wirtschaft, ja, in der er damals lebte, nicht? Reziproke, synalagmatische Sklavenwirtschaft und was er da alles hatte. Und hat gesagt, und dann gibt es so eine, die geht mit Geld. Das ist vor allen Dingen mit den Völkern außerhalb, die wir eigentlich früher alle niedergemacht haben und denen geraubt. Ist ja auch eine Form, Wirtschaft zu treiben, man raubt sich alles zusammen. Die Engländer haben es bis ins 18. Jahrhundert so gemacht. Herr Sir Drake wurde ja geadelt dafür, dass er als Seeräuber die Spanier überall beraubte. Und die haben gesagt, es ist ja viel billiger, wenn wir tauschen im Außenhandel. So, der Tausch kommt aus dem Außenhandel, nicht? Und Aristoteles hat gesagt, das sind ganz miese Charaktere, die das machen, ja? Weil die tauschen nicht nur, das wäre ja noch in Ordnung, weil man dadurch kooperiert. Die versuchen, den anderen übers Ohr zu hauen. Und hat gesagt, das sind alles Diebe, und wenn sie jetzt sogar noch praktisch das Geld dabei benutzen, um aus dem Geld noch wieder Vorteile zu schlagen, der hat gesagt, die sollte man alle verurteilen, ja, oder die sind eines Menschen nicht würdig. Und er nannte das die synalagmatische Wirtschaft. Wenn sie gewinnorientiert wären, war es für ihn sehr verwerflich, und da hat er sich also ziemlich stark dazu ausgelassen. Ja, aber so fing das an mit dem Tausch, und es zeigte sich, dass die Tauschwirtschaft in der kooperativen Beziehung allen anderen Beziehungen überlegen war. Die Genghis Khan überflutete einmal Europa und dann war Schluss, man weiß nicht mehr, wo er abgeblieben ist. Wenn man sich heute in die Mongolei begibt, dann ist da wenig von dem Reichtum zu spüren, dass jemand mal ein Weltreich hatte. Dasselbe ist mit den Hunden, mit den Vandalen und so weiter, alle, die überall rumrasten und alles geraubt und zusammen, die waren nicht erfolgreich, die Römer waren erfolgreich. Die haben über 1000 Jahre ein System aufrechterhalten, weltweit, und sogar hinterher zwei Systeme, Westrom und Ostrom, und in diesen Systemen haben sie halt Handel betrieben. Ja, denn Handel ist einfach billiger als Krieg. Nicht? Das muss man sehen, auch wenn man so nicht unbedingt ein Fan von TTIP ist. Aber TTIP ist, diese Handelsbeziehungen sind eigentlich die Möglichkeit, auf friedlichem Wege mit Leuten, die ich nicht mag, die ich auch nicht treffen will, mit denen ich nichts zu tun haben will, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich kaufe mir einen Computer, ja, mit so und so vielen Einzelteilen aus der ganzen Welt, und das ist eigentlich den Leuten ziemlich egal, ob sie das von den Schurkenstaaten Nordkorea oder Iran haben oder ob sie das aus China oder ob sie das aus Formosa oder Taiwan haben. Der Handel schafft die Möglichkeit, im Gegensatz zu gemeinschaftlichen Wirtschaft, dass man auch mit denen zusammenarbeitet, die man nicht mag, nicht? Mit seinen Feinden und so. Die Religionen haben immer versucht, Gemeinschaftsorientierung da reinzugeben, wenn sie Jesus Christus, der sagt ja immer, liebet eure Feinde und so. Das ist natürlich für eine Kooperation immer besser, wenn man liebt, aber wenn man ihn nicht liebt, kann man trotzdem kooperieren. Und dieser Siegeszug war auch gleichzeitig Siegeszug des Handels, war auch gleichzeitig ein Siegeszug des Geldes. Denn eins ist klar, ohne das Geld hätte sich der Handel nicht entwickeln können. Und da haben dann die Ökonomen heute recht. Aber so ist das Geld nicht entstanden. Und vor allen Dingen reduziert es sich nicht darauf. Man kann ganz viele andere schöne Sachen mit dem Geld machen, ohne zu handeln. Die reziproken Gesellschaften, das gemeinnützige Bereich. Man kann Geld als Verteilungssystem. Der Staat ist ein riesiges, nicht synalagmatisches Geldsystem. Ja, immerhin 340 Milliarden nimmt die also der Zentralgewalt in Berlin allein ein, ja, und verteilt sie wieder um. Ja. Das geht nur übers Geld. Auch ein Steuersystem in solchen großen Einheiten funktioniert nicht anders. Und dann kommt die Geschichte des Geldes. Ich muss verdammt aufpassen, weil ich natürlich unendlich erzählen kann. Und wenn ich über die erste Chart nicht hinausgekommen bin, sind Sie wahrscheinlich nicht zufrieden. Deswegen relativ kurz. Dass Gold sich eignete, war klar, und dann war auch ziemlich schnell klar, dass Silber sich dazu eignete. Nicht? Das können Sie alles überall nachlesen, verdirbt mich und so. Nicht? Es gab aber auch Muscheln oder Federn, je nachdem, was beständig und was als wertvoll in einer Gesellschaft war, was sich religiös als sakrale Gegenstände entwickelt hatte, das wurde genommen. Und dann wurde das ein bisschen praktischer, am Anfang wurde noch ein bisschen abgewogen und so, ja, und dann wurden Goldstücke gemacht und die Goldstücke wurden geprägt. Und jetzt kommt eigentlich der Staat rein und sagt, es ist ja total praktisch, ja, ich nehme Steuern ein, aber ich kann ja auch am Geldsystem noch verdienen. Und dann geht schon der römische Kaiser vor Christi Geburt hin und sagt, haha, ja, gebt mir eure Goldstücke, ich gebe euch dafür ein schönes kupfernes Stück mit meinem Kopf drauf und das muss jeder annehmen, so wie Gold. Und dadurch hatte er natürlich ganz schöne Einnahmen. Nicht? Und das ist genau das System, das ist bis heute. Ja, die Mächtigen oder diejenigen, die Geld in Umlauf bringen, versuchen sich immer daran zu bereichern. Es gibt ein schönes Beispiel, ich bin durch Sizilien mal gefahren, da war die Straße gesperrt. Und dann haben die so Blöcke aufgemacht und gesagt, was macht ihr denn hier? Dann haben die gesagt, ja, es gibt wenige Wasserleitungen durch das Innere Siziliens und die Adligen, die sitzen da vorne dran und zapfen immer an diesen Wasserdingern ab. Ja, und bei uns kommt nichts mehr an. So ist das Geldsystem halt auch. Man zapft einfach an diesem Wertsystem an und das können Sie dann alles bei Michael Nord nachlesen. Das ist nämlich gar keine Geschichte des Geldes, sondern ist eine Geschichte des Wertes des Geldes. Und er zeigt dann auch, was für Tricks historisch alle angewandt wurde, wie die zum Beispiel die Hälfte einfach das Gewicht veränderten, wie sie beimischten, dann lernten sie Legierungen zu machen, dann wurde Kupfer reingemischt und trotzdem als Goldmünze verkauft. Aber es hatte alles relativ kurze Beine, weil irgendwann brach das Geldsystem zusammen. Dann nahm es keiner mehr an, ja, das Geld, und dann brach praktisch die Wirtschaft. Deswegen Philipp II. Von Spanien hat dreimal Bankrott erklären müssen, ja, weil er seine Bevölkerung auch so ausgeraubt hatte und Kredite aufgenommen, die er nicht zurückzahlen konnte, weil er immer spekuliert hatte, dass er England besiegen würde. Allerdings, warum hat das nicht getan? Weil er eine veraltete Wirtschaft hatte. Die Engländer hatten die neue Handelswirtschaft und er hatte die Raubwirtschaft in Südamerika. Nicht? Und damit konnte er natürlich nicht groß werden. Jedenfalls ist immer wieder der Wertverfall des Geldes, und das ist ja auch heute, nicht? 2008, ist die Hälfte des Geldes, was zirkulierte als Forderung, ist praktisch wertverfallen gewesen. Das waren insgesamt, glaube ich, von 80 Billionen, 40 Billionen, waren plötzlich nicht mehr da, die waren futsch. Ja, die Banken hatten vorher ausgeglichene Bilanzen, plötzlich waren die alle pleite. Nicht? Und da muss man sich ja fragen, was ist denn da passiert? Ist da jemand gegangen und hat das Geld weggeschaufelt oder so? Nicht? Gold weggeklaut oder sowas? Nein, nein. Gut. Wenn wir weitergehen, was dann passierte ist, das Vertrauen in den Staat wurde immer schlechter. Die Staaten waren einfach untauglich, weil sie sich permanent bereicherten an diesem Geld. Dann zum Beispiel machten die das so, dann wurde eine Goldmünze verrufen. Das heißt, der Kaiser oder König verbot den Leuten, die weiter anzunehmen. Die mussten abgeliefert werden, dafür kriegten sie dann neue Münzen. Ja? Oder Münzregale wurden an Leute gegeben, die dann druckten. Und dann behielt man die Hälfte halt ein. Und damit finanzierte man wieder seine Kriege oder seine Ausschweifung oder was immer man Schönes im Kopf hatte. Und dann kommt die Zeit des großen Handels, Oberitalien, Venetien, Genua, nicht? Kolumbus wurde ja auch von denen finanziert, aber auch Augsburg mit den Fuggern und den Welsern, die großen Handelsfamilien, die den internationalen Handel, weil nämlich die Luxuswaren vor allen Dingen aus China, nicht? Schon im Jahre Null trugen Frauen chinesische Seide in Rom. Nicht? Die wurde in der Handelsroute, die Seidenstraße war ein riesig, tausende Kilometer langer Weg, der nur dafür daraus bestand, dass man die Luxusgüter, dann Gewürze und was man so alles Schönes brauchte, heranschaffte. Und das konnte man natürlich nicht mehr im direkten Tausch. Und da waren stabile Währungen notwendig. Man hat am Anfang tatsächlich Gold dahingeschleppt über tausende von Kilometern, aber irgendwann war einem klar, ja, man kann auch das Gold in Venedig liegen lassen, ja, in einer Bank, ja, in einer Cassaforte und gibt darauf Scheine aus, auf dieses Gold. Und dann fahren die nämlich durch die Straße von Malaga, wo immer die Seeräuber lauerten, dann fahren die plötzlich nur noch mit Scheinen, mit Schuldscheinen. und nicht mehr mit Gold. Deswegen haben die Seeräuber wenig Spaß dran gehabt, als sie dann merken, da ist ja gar nichts mehr drin, außer diese Scheine. Das wurden die Banknoten. Ja? Und jetzt war es praktisch abhängig von den Privaten. Und die Privaten lösten den Staat ab als die Garanten des Geldes, bis auch die Privaten sozusagen damit wieder merkten, wie schön es ist, sich daran bereichern zu können. Dann hatten sie zwar Scheine ausgegeben, aber kein Gold mehr in den Kassen und haben dann, dann verfiel, wurde das eben auch ruchbar, ja, so wie heute eben, weiß ich, die Kaupthing-Anleihen oder die Anleihen von diesen Brothers da in Amerika, Lehman Brothers, die wurden im Wert null und dann ging das Vertrauen verloren, dann war kein Geld für die Zirkulation mehr da. Und dann im 19. Jahrhundert sprang der Staat wieder ein. Nicht? Die ersten Banknoten waren tatsächlich von privaten Banken. Alle Zentralbanken sind Gründungen aus privaten Banken. Die ersten waren die Schweden mit einer Bank, die pleite ging und die hatte nämlich sehr viel Banknoten ausgegeben, die nichts mehr wert waren und dann übernahm der schwedische Staat diese Bank und das wurde dann zur Reichsbank erklärt. Bis heute ist die Federal Reserve in den USA noch ein Sammelsurium von privaten Banken. So ist es organisiert, auch wenn der Staat dort entscheidenden Einfluss heute hat. Ja, dann ging es eigentlich weiter. Man brauchte gar nicht Geld, wenn man nämlich Papiere hatte, die wie Geld funktionierten. Man musste sich nur auf Geld berufen und das kennen Sie sehr gut, das ist der Wechsel. Ja, im Wechsel, interessant, am Wechsel kann man wahnsinnig viel lernen, was Geld ausmacht, wenn es nicht von einer Macht repräsentiert und garantiert wird, die über jede Zweifel erhaben ist. Bei dem Wechsel ist es so, jeder, der den Wechsel nimmt, muss unterschreiben, das nennt man Indossieren. Wenn er unterschrieben hat, haftet er mit, der Nächste auch. Außerdem haftet der Aussteller eines Wechsels und der, der ihn akzeptiert hat letztendlich. Praktisch und der Akzeptant. Und jeder Indossar haftet dafür, sodass umso mehr ein Wechsel zirkuliert, umso mehr Leute haften, umso sicherer wird er. Außerdem gibt es noch ein Verfallsdatum, danach darf er nicht mehr zirkulieren, darf er nicht mehr indossiert werden, ja, der Wechsel. Und dann wird er halt präsentiert und dann gibt es ein extra Wechselkonkursverfahren und so weiter. Das ist also hochgradig reguliert und das ist eine internationale Regulierung, die in den 1920er Jahren weltweit einheitlich gemacht wurde und die eigentlich zeigt, wie privates Geld, wie viel Angst man vor privatem Geld hatte. Denn wenn so ein Wechsel zirkuliert und die Wechsel sind außer Mode gekommen, die gibt es kaum noch. Die nächste Stufe war dann der Bankwechsel, den wir Scheck nennen, ja. Das heißt, da ist der Akzeptant eine Bank und dann sagt man, die Bank ist halt reich genug, die muss das können. Und dann an die Stelle der Schecks traten dann die EC-Karte, also der Scheck mit Bankgarantie, der nicht nur dann zahlte, wenn ich mein Konto gedeckt hatte, sondern die Bank war dann für 300 D-Mark, 400 oder 500 D-Mark gut. Und dafür gab sie dann die EC-Karte aus und dann ließ man den Scheck wegfallen. Jetzt hatte man nur noch die EC-Karte und konnte damit Geld abheben. Dann entwickelte sich als weitere Folge die Kreditkarte, die sozusagen mit einer eigenen Kreditlinie der Bank versehen war, die wie ein Zahlungsmittel funktioniert. Und die letzte Stufe ist dann eigentlich das Bankkonto. Ich habe irgendwo was auf einem Konto und ich kann darauf zugreifen, das an andere abtreten. Juristisch ist das halt eine Forderung, die ich gegen eine Bank habe. Und diese Forderung kann ich an jemanden zur Bezahlung geben. Das mache ich mit der Kreditkarte, mit der EC-Karte. Das mache ich durch Überweisung, durch Abbuchungsvollmacht, durch alle diese schönen Bankdienstleistungen. Verfüge ich über das Geld, was ich dort habe, das liegt da aber nicht. Ja? Als die North Bank in England pleite ging, ist seine Frau jeden Tag gekommen und hat gesagt, ist mein Geld noch da? Nicht? Und dann hat man ihr den Kontoauszug gezeigt und sagt, dann bin ich ja beruhigt. Ja? Nicht? Das ist natürlich nicht da, sondern das ist eine Forderung gegen die Bank. Und mit dieser Forderung, mit der kann ich bezahlen. Nicht? Und dieses Bezahlen heißt, sie zirkuliert. So. Wenn Sie dann genau wissen wollen, was eigentlich Geld ist, dann müssen Sie heute anfangen. Die Leute damals konnten Geld nicht verstehen, weil sie den Geldausdruck so dringend brauchten, weil es kein anderes System gab, kein anderes Forderungssystem, was dieses Vertrauen genoss. Deswegen glaubten sie an das Gold. Nicht? In der Alten Testament sind die Leute ums goldene Kalb rumgetanzt, nicht? Haben zum Gott erhoben, ja, das Gold. Und das sehen sie immer wieder, dass die Leute an das Gold glauben. Es gibt auch heute noch viele Leute, die ans Gold glauben. Ja? Glauben ist schon richtig. Nicht? Glauben, Vertrauen heißt ja credere. Nicht? Daher kommt das Wort Kredit. Nicht? Das heißt, wenn ich eine Forderung habe, muss ich daran glauben können, dass der Schuldner diese Forderung auch begleicht. Deswegen spielt das eine große Rolle. Aber die Art, wie man diesen Glauben herstellt, religiös, Gold ist was Besonderes, ist besonders wertvoll oder Silber ist es so, oder politisch, indem man den Kopf des Kaisers drauf macht und sagt, der Kaiser ist omnipotent, der wird dir auch den Wert deiner Münze garantieren. Das hielt natürlich nur so lange, wie der Kaiser überhaupt noch da war oder wo nicht alles zusammenbrach. Nicht? Und diese Münzverrufungen waren ja eben der Beweis, dass es alles nichts ging. Das waren alles Mittel, und das ist bis heute, sind alles nur Mittel, um Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit, in den Wert einer Forderung zu suggerieren. Und wenn Sie einen Bitcoin haben, dann fällt das alles weg. Ja, beim Bitcoin, da, die Leute haben das natürlich mit der Ideologie geschaffen, haben gesagt, es muss nur einzigartig sein, wir verteilen das, dann können die Leute das zum Tauschen nehmen. Ich habe damals schon gesagt, das ist das Betrugssystem par excellence, und jetzt sind sie ja auch zusammengebrochen. Es ist ja auch als Betrugssystem aufgeflogen, und weil man weiß, wie viel ist ein Bitcoin wert? Genauso viel wie jemand, der versprochen hat, dafür reale Leistungen zu erbringen. Und da das beim Bitcoin keiner mehr macht am Anfang, jedenfalls nicht die Betreiber, die garantieren das nicht, die haben auch gar kein Kapital, um das zu garantieren, sondern die sagen, schafft doch jetzt Kredite untereinander. Nicht? Und wenn jetzt einer praktisch einen Kredit aufnimmt, dann schuldet er dem Bitcoin-System, schuldet er bestimmte Leistungen. Und diese Forderung kann man jetzt wieder als Bitcoin einem anderen als Guthaben geben. Ja, so ist das dann im Bitcoin-System. Das heißt, dass die Bitcoins fungieren als Geld, es wird sogar anerkannt. Ich bin ja bei der BaFin im Beirat, da haben sie darüber diskutiert, ob man das verbieten muss, weil es ja Geld ist und Geldschöpfung ist ja verboten. Und dann haben sie gesagt, nein, dann Giralgeld ist ja auch erlaubt bei den Banken. Warum wollen wir die Bitcoins? Die Leute sind doof genug, die sowas machen. Nicht? Und das ist so minimal im Verhältnis zum ganzen Geldumlauf. Trotzdem sieht man daran was. Was ist Geld? Geld ist eine Information. Und zwar eine doppelte Information. Die erste Information ist, wie viel Wert ich habe. Eine quantitative. Und das zweite ist eine qualitative. Wie groß meine Chancen sind, dass dieser Wert auch eingelöst wird. So. Wenn Sie sich die Definitionen in den volkswirtschaftlichen Lehrbüchern angucken, dann haben Sie immer diesen Dreiklang: Zahlungsmittel, Wertaufbewahrungsmittel, Wertmaßstab, Recheneinheit. Ja? Und wenn Sie dann bei denen, die sozusagen ein bisschen mehr den Studenten Aufklärung geben, die schreiben dann immer rein, wir wissen nicht genau, was Geld ist, aber wir wissen, was es bewirkt. Deswegen habe sich die funktionale Definition eingebürgert. Ja? Sie können das eigentlich sehen beim Auto. Ja? Also ein Automobil, da sagt schon der Name, ist eine funktionale Definition. Es bewegt sich selber. Danach wäre jetzt eine Maus auch ein Automobil. Ja? Aber das interessiert die Leute nur. Ja? Es bewegt Automobile. Interessanter ist schon, dass wenn Sie Kraftfahrzeug nehmen, ja, da haben Sie Fahrzeug, das ist noch okay, ist eine funktionale Definition, aber bei Kraft, da kommt schon was Essentielles, da ist irgendwie der Motor dabei. Ja, da wissen wir schon ein bisschen mehr, was ein Auto ist. Und mit den Pferdestärken merkt man dann auch, es ersetzt ein Pferd. Es ist also eine Kraft, die da drin ist. Wir haben zwei Arten von Definitionen, und die Soziologen, für die ist das selbstverständlich. Wir haben funktionale Definitionen, die benutzt man nominal, weil das sinnvoll ist, weil man damit gut arbeiten kann. Und es gibt Definitionen, die sind real, die sagen, was der Gegenstand wirklich ist. Nicht? Wenn jemand sagt, was ist eine Kuh? Eine Kuh ist jemand, der Milch gibt, ja? So, dann ist es klar, das interessiert uns, dass sie Milch gibt. Und deswegen ist das ausreichend. Aber wenn Sie die Biologen fragen, sagen, damit können wir nicht arbeiten. Wir wollen ja auch gucken, was gibt es für Alternativen zu Kühen, wie kann man die züchten, wie müssen die gehalten werden und so weiter. Dazu müssen wir schon wissen, was sie eigentlich ist. Und das ist halt ein Lebewesen und irgendwie machen die solche Ordnungen und so. Und so ist das eigentlich auch mit dem Geld. Das Geld ist ein Instrument, das Menschen benutzen und es reicht nicht aus zu wissen, was es bewirkt. Ja? Vor allen Dingen werden wir auch merken, dass bestimmte Funktionen des Geldes hier gar nicht auftauchen, wie vor allen Dingen Risikostreuung und so weiter. Was man mit dem Geld machen kann, hängt ja auch sehr stark davon ab, was das Geld eigentlich ist. So, und jetzt kommt noch ein Ausflug. Ja, nämlich, so wie wir Wirtschaft heute lernen, so können wir Geld gar nicht verstehen. Denn was ist Wirtschaft? Gucken Sie nach in volkswirtschaftlichen Lehrbüchern. Das ist der Umgang mit knappen Ressourcen. Fragen Sie, was ist denn eine Ressource und was ist knapp? Und dann sagen die, knapp ist etwas, ja, wenn es sozusagen einen Geldwert hat. Ja. Und wie messe ich jetzt wie soll der Umgang sein? Produktiv, sagen die dann. Produktiv heißt bei möglichst geringen Kosten. Fragst du, was ist wieder Kosten? Dann sagen die, wenn möglichst wenig Geld aufgewandt werden muss, um etwas zu produzieren. Merken Sie, die ganze Ökonomie definiert sich durch das Geld. Wie kann denn dann diese Ökonomie das Geld definieren? Das ist ja ein Zirkel. Ja, sie beruht, wenn Sie den Ökonomen das Geld wegnehmen heute, ja, dann sind die Lehrbücher leer. Da steht da nichts mehr drin. Ich arbeite viel mit Ökonomen und die rechnen alles aus, ja, in unendlichen Datenbanken und so weiter. Alles wird in Geldwerte umgerechnet. Wir Juristen sind auch schon so weit. Nicht? Wenn Sie, früher stand mal im BGB, Schadensersatz heißt, den Zustand wiederherzustellen, der ohne das schädigende Ereignis passiert wäre. Und jetzt steht da in einem Paragraph dahinter, falls das nicht geht, dann Geld. Und dann, falls der andere das zu mühsam findet, dann Geld. Und im amerikanischen Recht gibt es sowieso nur Geld. Es gibt nichts anderes. Die sogenannte Specific Performance ist die ganz große Ausnahme. Das heißt, es dreht sich alles um Geld. Das Geld definiert unser Sein. Wie können wir dann mit dem Sein unser Geld definieren? Die Markt, und Sie haben es bei den Gelddefinitionen gesehen, die marktwirtschaftlichen Definitionen von Geld sind zirkulär. Und man kommt ja gut damit aus. Ja, weil die ganzen Berechnungen und alles das, was man macht, ist ja kosten-nutzen-orientiert und das wird durchs Geld dargestellt. Also kriegt man ja eigentlich alles hin. Das einzige Problem hat man darin, dass das Geld muss aber dann stabil bleiben. Und da liegen jetzt alle Probleme. Wir haben jetzt alle Probleme in der Stabilität des Geldes. Aber die Probleme liegen eigentlich nicht da drin, sondern die liegen in der Wirtschaft. Das Geld ist instabil, wenn in der Wirtschaft was nicht stimmt. Und es ist nicht so, wenn das Geld instabil wird, ist die Wirtschaft nicht. Was ist Wirtschaft? Wirtschaft ist eben keine Marktwirtschaft. Ja, da brauchen Sie nur Aristoteles zu lesen oder gehen Sie heute einfach mal rum. Gehen Sie mal in eine Fabrik, ja, und gucken, wie die Leute miteinander arbeiten. Das sind keine Marktmechanismen unter denen. Da ist klare Hierarchie. Und die Arbeitsrechtler wissen das, weil die sagen, Arbeitsrecht ist durch das Unterordnungsprinzip gemacht. Auf dem Markt unterordnet man sich nicht unter, gibt es keine Befehlsherrschaft und so weiter. Das heißt, wir haben sehr verschiedene Wirtschaften oder gucken sich den Staat mit seinen Steuern an. Da herrscht kein Markt. Sie können nicht mit dem handeln und falschen. Ich meine, wenn Sie groß genug sind, können Sie es. Aber es sollte nicht so sein. Ja, wir schließen es eigentlich aus. Nicht? Wir haben, oder gucken Sie sich die karitativen Werke an, das sind ja auch Milliarden, die da umgesetzt werden. Gucken Sie sich die Familie an, innerhalb einer Familie, ja. Fangen Sie mal an, mit dem anderen zu falschen, da sind Sie aber echt schlecht drauf, ja. Gerade unter Partnern geht das gar nicht gut an, nicht? Ich habe dir gestern Dienste im Werte von 50 Euro geleistet, ja, und ich frage dich jetzt wegen einem Dienst, der höchstens 30 wert ist, ja, und du verweigerst das, also überleg mal, wie schlimm du bist, ja, also, na, da hast du sie nicht mehr alle, ja. Ich dachte, das hättest du mir zuliebe getan, ja. Ja, und dann merkt man schon, es gibt ein anderes Prinzip, es gibt Liebe, Empathie und es gibt das Tauschprinzip, also Wirtschaft funktioniert durch sehr, sehr verschiedene Mechanismen und ist keineswegs nur Marktwirtschaft. Was ist Wirtschaft? Wirtschaft ist Kooperation, heißt Zusammenarbeiten. Denn, deswegen die ganzen Robinson-Crusoe-Geschichten in der Volkswirtschaft sind Unsinn. Ja? Weil Wirtschaft wird dann interessant, wenn mehrere zusammen sind, nicht wenn eine Person ist. Eine Person, ja, kann zwar geschickter werden oder so und kann gucken, was es will, aber das Spannende fängt dort an, wo zwei, drei, vier Personen zusammen sind. Der liebe Gott hat schon dafür gesorgt, dass das notwendig ist, weil ja auch die Menschen sich selber gar nicht reproduzieren können, wenn sie alleine sind. Deswegen gab es Adam und Eva, ja, und die haben dann diese Kinder produziert und so. Das heißt, wir sind verdammt nochmal, wie viele Tiere auch, zur Zusammenarbeit verurteilt. Und das macht Sinn. Und es stellt sich heraus, das ist das Geheimnis der Globalisierung, umso mehr wir zusammenarbeiten, ja, umso produktiver werden wir. Das ist die Geschichte der Wirtschaft. Und was ist das Ziel? Aristoteles hat gesagt, das gute Leben. Die Ökonomie sagt, möglichst hohe Gewinne zu machen. Wie leer. Was ist denn Gewinn? Na, Gewinn ist, wenn ich viel Geld habe. Warum will ich viel Geld haben? Die südamerikanischen Staaten haben sich jetzt auf Indio-Traditionen berufen und haben es in die Verfassung reingeschrieben. Die Wirtschaft diene dem Buen Vivir, dem guten Leben. Ja? Das heißt, das müssen die Menschen dann selber feststellen, was Leben ist. Aber wichtig ist, dass sie dieses gute Leben durch Güter und Dienstleistungen so herstellen, dass der Konsument, der letztlich entscheidet, was gut ist und was nicht ist, dass der das möglichst mit geringen Mühen und Aufwand hat. Die ganze Geschichte der Wirtschaft ist eine Entwicklung der Kooperation. Zuerst kooperiert man mit jemand anders. Jemand versucht, einen Baumstamm, den er gefällt hat, irgendwo hinzutragen, schafft er nicht. Holt fünf Leute, die fassen gemeinsam an, plötzlich ist dieser Baumstamm transportabel. Das heißt, Marx hat das genannt, die kooperative Kraft. Plötzlich entsteht eine neue Kraft, die überhaupt erst das leistet, was ich haben will. Nicht? Auch wenn die sukzessive dran sind, das hilft gar nichts. Dann fängt die Arbeitsteilung an, nicht? Mit diesen Beispielen in der französischen Colbert, mit den Manufakturen, mit der Hutkrempe, der eine macht den Hut, lesen Sie auch überall nach. Ja? Arbeitsteilung. Arbeitsteiliges. Oder die Sklaven werden angestellt, Pyramiden zu bauen. Und dann kommt eigentlich der große Schritt nach vorne in der Kooperation, ist der, dass man zukünftige und gegenwärtige Arbeit zusammenbringt. Das heißt, ich investiere in Arbeitsmittel, mit denen ich dann in der Zukunft produktiver bin. Und das müssen Sie erstmal schaffen. Das können Sie natürlich, indem Leute sagen, so, ihr baut jetzt hier Zahnräder, ja, ohne Ende, ja, zu fressen kriegt ihr nichts, ihr seid Sklaven und wehe nicht, dann werdet ihr totgeschossen und damit mache ich dann eine Maschine und mit der Maschine produzieren wir dann viel produktiver. So kann man das auch machen und so ist es ja auch historisch gemacht worden, aber es macht viel mehr Sinn, praktisch, wenn die Leute sozusagen im Eigeninteresse Investitionsgüter schaffen und Arbeitsmittel. Und diese Arbeitsmittel daran investieren, indem man ihnen jetzt über das Geldsystem eine Entlohnung gibt, mit denen sie dann andere Dienstleistungen von anderen und Waren von anderen kaufen können, sodass sich praktisch die Gesellschaft immer mehr akkumuliert an Arbeitsmitteln. Nicht? Und wenn Sie sich gucken, gerade China ist ja ein Beispiel, wie man innerhalb von 30, 40 Jahren durch eine wahnsinnige Investition in die Arbeitsmittel ja eine Wirtschaft zum Blühen bringt. Ja, und so ist es überall gelaufen, das ist nirgendwo anders. Nach den einfachen Arbeitsmitteln kam die Maschinerie, kam die große Industrie und so weiter. Und das Ganze wird über die Geldkreisläufe wird das zusammengebracht. Und wenn Sie jetzt fragen, was macht denn jetzt, was ist denn jetzt das Geld da drin? Das Geld ist das Mittel, das diese Kooperation ermöglicht. Und zwar vor allen Dingen die der zukünftigen mit der gegenwärtigen Arbeit. Wie wollen Sie, wenn jemand, nehmen Sie drei Leute zusammen, die sagen, wir bauen uns was auf. Ja? Dann sagt der Erste, ja, jetzt müssen wir aber erstmal ein bisschen dieses, wenn wir ein Haus haben wollen, wollen wir gemeinsam beziehen, wir arbeiten da dran, dann müssen wir erstmal ein bisschen arbeiten. Wer garantiert mir denn, ja, dass ich noch lebe, wenn das Haus steht? Ja, warum soll ich mitarbeiten? Nicht? Was ist der Grund für mich? Ne? Oder die anderen hauen ab, die machen plötzlich nicht mehr mit, dann stehe ich da alleine da. Das heißt, ich gehe ein hohes Risiko ein, wenn ich investiere. Und dieses Risiko wird mir praktisch durch das Geldsystem abgenommen. Sie können sich also vorstellen, in einer kooperativen Wirtschaft entsteht bei Ungleichzeitigkeit, entstehen permanent Forderungen. Forderungen des einen gegen die anderen. Und diese Forderungen hängen natürlich, müssen wir mal eben ein Taschentuch holen. Das heißt, es entstehen überall Ansprüche zwischen den Leuten. Wenn das nicht reziprok geregelt wäre, wäre es in der Familie genauso, nicht? Ich habe 6 Enkel, nicht? Die werden also jetzt mit viel Investition wer garantiert mir, dass die mal zurückzahlen? Ja? Werden die ja nie tun, nicht? Ich hatte auch schon mal vorgeschlagen, weil diese Benachteiligung kinderreicher Familien ja ziemlich blöd ist bei uns, durch das Ehegattensplitting habe ich gesagt, lass uns die Kinder verkaufen. Ja, wenn die 18 sind, ja, so wie die Fußballer auch. Man zieht sich einen Star heran, ja, und holt dann eine Ablösesumme, ja. So war es in manchen Gesellschaften, ist ja bis heute noch, die Braut wird verkauft gegen ein Brautgeld, nicht? Das hat ja Sinn, weil hat man ja investiert, dass man so eine schöne Frau groß gekriegt hat, nicht? Und jetzt sollen die Früchte jetzt andere ernten, ja, wie falsch. Also, nicht? Aber Sie sehen, man kann das nicht über Geld regeln, weil da andere Regeln gelten und die funktionieren sogar viel besser, als wenn Sie das finanziell regeln würden. Aber jede Kooperation ist immer eine Investition in die Zukunft und das Vertrauen darauf, dass ich entsprechend auch etwas daraus bekomme. Das heißt, es entstehen juristisch gesehen Forderungen gegeneinander. Und wenn Sie zum Beispiel Ehescheidungsprozesse, da hat dann einer als Zahnarzthelferin bei ihrem Mann 10 Jahre gearbeitet und dann lässt er sich scheiden. Sie hat nie einen Pfennig gesehen und die kriegt doch keins. Was sagt der Bundesgerichtshof? Der sagt, das ist eine Sauerei, das Gesetz ist hier veraltet, ja, also machen wir das jetzt so, dass wir aus den beiden eine BGB-Gesellschaft machen und sie hat jetzt Ansprüche auf nachträgliche Entlohnung für diese ganze Zeit. Aus BGB-Gesellschaft oder aus Bereicherungsrecht. Plötzlich wird das aber nur im Nachhinein in ein solches Verhältnis, weil das Vertrauen natürlich missbraucht war. Sie hat doch da nicht geholfen, weil sie ihren Mann groß und stark machen wollte, sondern weil sie was für ihre Familie tun wollte und sagte, das ist eben die Ernährungsgrundlage unserer Familie. Und wenn das dann auseinandergeht, fällt das ja eigentlich alles weg. So, und das heißt, es entstehen überall Forderungen. Und das Besondere an den und wenn diese Forderungen erfüllt werden müssen, sind sie abhängig von der Solvenz der Person, gegen den sie die Forderungen haben. Und das wissen Sie aus dem persönlichen Leben, das ist immer ganz schlecht. Ja? So, wenn es jetzt jemanden gibt, der Ihnen das garantiert, ein Bürge oder eine Grundschuld oder irgend so etwas, ja, dann ist diese Forderung schon spannender, dann ist die sicherer. Und dann können Sie nämlich jetzt Folgendes machen, Sie können zu demjenigen mit der Grundschuld hingehen und können sagen, gib mir das Geld, dann sagt er, ich habe das jetzt nicht. Ja? Warte mal, in einem Jahr und so. Und jetzt kommt das Spannende, Sie können jetzt hingehen, okay, dann verkaufe ich diese Forderung. Ich gebe sie an jemand anderes. Ja? Und ich kann mit Ihnen jetzt ganz schnell Geld hier produzieren, indem Sie mir ein Papier geben, da schreibe ich drauf, 1 Million Udo Reifner schulde ich Ihnen. Ja? Und dann gebe ich Ihnen diesen Zettel und zwar gebe ich Ihnen dafür, dass Sie mir Ihr Haus verkaufen, dass das aber nur 600.000 wert ist. Warum soll ich so einen Schuldschein nehmen? Ja? Aber Sie sagen, okay, wenn du richtig Kohle haben willst, ich sage, wenn Sie Kohle haben wollen, kann ich höchstens 500.000 bezahlen oder ich gebe einen Schuldschein über 1 Million. Und dann überlegen Sie, 400.000? Reingewinnen und so, das wär's doch, ja, ich nehme mal den Schuldschein. Vielleicht ist der gar nicht so pleite, wie man denkt und ich realisiere vielleicht 700.000, daraus habe ich immer noch 100.000 gewonnen. Aber Sie haben noch eine ganz andere Idee, Sie nehmen diesen Schuldschein und gehen zu Ihrem Nachbarn, der hat nämlich ein Haus, was 600.000 wert ist, ja, und sagen, ich gebe dir hier einen Schuldschein von 1 Million, ja. Der sagt, tja, dieselben Überlegungen mache ich. Ja? So, und der sagt nämlich jetzt schon, ist zwar ein bisschen dubios, warum geht sie nicht zum Schuldner und holt sich dort das Geld wieder? Ja, warum gibt sie es an mich weiter? Aber er sagt dann, ich kann ja dasselbe machen. Und wenn ich den schnell wieder loswerde, diesen Schein, ja, es muss halt zirkulieren, ja, Ja? Wenn ich ihn schnell wieder loswerde, ja, dann kann ich da einen Schnitt draus machen. Das heißt, es gibt durch diese Möglichkeit, ja, der Abtretung von Forderungen von Gläubiger 1 auf Gläubiger 2, gibt es mannigfache Vorteile. Man überwindet die individuelle Bindung, man überwindet die Zeit und das ist Geld. Mehr ist Geld nicht. Ja? Man überträgt das. Und damit das übertragen werden kann, sehen Sie, muss der Gläubiger, deswegen heißt er ja auch Gläubiger, der muss glauben. Ja? Der muss an die Werthaltigkeit dieser Forderung glauben. Und jetzt, die ganze Geschichte des Geldes ist der Versuch, dem Gläubiger diese Werthaltigkeit irgendwie schmackhaft zu machen. Nehmen wir es mit als Gold verkleidet, als Silber, als staatlich garantierte, als Banknote, ja. Dann kommt hier so, Sie sehen, nicht? Wer ist der Schuldner des 50-Euro-Scheins? Der hat sich hier oben verewigt, die EZB, und zwar Herr Mario Draghi mit seiner Unterschrift. Das ist ein Wechsel, den er gegeben hat. Ja? Es ist nur so, dass er diesen Wechsel können Sie nicht eintauschen bei ihm. Das lehnen die ab. Ja? Weil dann müssten Sie ja irgendwelche Wertgegenstände dafür rausgeben, das tun Sie nicht, sondern die sagen, verkauft den an andere, wir wollen den nie mehr wieder haben. Das ist übrigens bei der Aktie nicht anders. Ja? Wenn Sie eine Aktie kaufen, gehen Sie mal hin zu der Aktiengesellschaft, zum Beispiel jetzt zu VW und sagen, ich will die wieder loswerden. Kaufst sie zurück? Dann sagen die, nee, guck mal ins Gesetz. Aktien müssen nicht zurückgenommen werden. Das sind unendliche Kredite, die du mir gegeben hast. Versuch die Aktie an andere zu verkaufen, sodass die Aktie heute tatsächlich auch schon wie Geld funktioniert. Porsche hat zum Beispiel versucht, VW zu kaufen mit eigenen Aktien. Wollte bezahlen mit eigenen Aktien. Es wäre auch fast gelungen, wenn da nicht ein kleines Problem gewesen wäre, dass die Cash sehen wollten. Und die Banken haben dann nicht mitgemacht. Aber das nur nebenbei. Das heißt, jede Forderung, die ausreichend sicher ist, ist tendenziell zirkulationsfähig und damit kann ich bezahlen. Und wenn Sie jetzt schöne Geldscheine haben, ja, die von Simbabwe oder sowas kommen, ja, die sind zwar schöne Geldscheine, die sind aber nicht zirkulationsfähig. Die kriegen Sie nicht um, selbst im eigenen Lande nicht. Ich war in Peru und wenn die Leute ihren Lohn kriegen, dann sind sie sofort auf die Straße gerannt. Da standen dann die Leute mit den Dollarnoten und haben das sofort umgetauscht. Natürlich für saumäßige Kurse. Das heißt, die große Reichtum der Amerikaner ist ja auch, dass sie Papier in die Welt verkaufen konnten. Riesige Summen, mehr als in den USA war, die auch gar keinen Gegenwert hatten, weil die gar nicht zurückkamen. Weil dieses Geld zirkulierte außerhalb der USA und das tut es immer noch. Und die Europäer wollten was Ähnliches haben, haben es versucht mit dem Euro, aber na gut, die Schwierigkeiten kennen Sie. Ja, ich bin jetzt eigentlich so weit, dass ich hätte noch viel zu erzählen, aber das lasse ich jetzt mal. Ja, vielleicht ist besser, Sie machen mal ein paar Fragen. Es gibt jetzt natürlich das, wenn die Forderung gar nicht besteht, so wie zwischen uns. Ich habe da einfach unterschrieben, da habe ich gar nichts für gekriegt. Ja? Aber ich habe es unterschrieben, das zirkuliert trotzdem. Scheingeld. Das ist genauso wie eine Münzfälschung. Ja? Sie prägen das einfach nach oder diese gefälschten Banknoten oder so. Ne? Fotokopien, sehr gut gemacht auf beiden Seiten. Nicht? Wenn die Leute kurzsichtig sind, nehmen die an. Ja? Ne? Das gibt's. Das ist ganz einfach, weil eine Forderung ist dann werthaltig, wenn der Schuldner zu ihr steht und dieser Schuldner in der Lage ist, dafür realwirtschaftliche Werte zu machen. Wir haben aber jetzt so viel Geld, dass die realwirtschaftlichen Werte, die tauschbereit sind, nur einen Bruchteil des umlaufenden Geldmenge ausmachen. Da werden Sie ja fragen, dann stimmt das doch alles nicht, was du erzählst. Das Geld hat doch einen Eigenwert. Wir haben keine Inflation, ja, oder gerade mal unter 1%. Ja. Wir haben einen wahnsinnigen Überhang an Geld, niedrigste Zinsen und trotzdem keine Inflation. Trotzdem bricht das nicht zusammen, das System. Die Antwort ist einfach. Weil irgendwann, und das ist dieses Ding hier, hat sich nämlich hier etwas gebildet, das ist Kredite werden gegeben, die werden erstmal eingesammelt bei Unternehmer, Staat und Verbraucher. Dann wird dann in Kreditwege wieder ausgegeben und das ist sozusagen die Zentralisierung von Kapital und die Ermöglichung von Kooperation. So, und jetzt passiert eben etwas, was neu ist. Jetzt gibt es faule Kredite, ja, und diese faulen Kredite, die verkauft man jetzt. Und jetzt gibt es eine Zirkulation innerhalb des Geldmarktes. Das heißt, ich gebe ein einen Kredit, um dafür Kreditpapiere zu kaufen. Etwa die Hälfte aller Wertpapiere wird auf Kredit gekauft. Lone Star, die in Deutschland investiert haben, haben 80% des Geldes, was sie zum Aufkauf von Werten hier hatten, haben sie bei deutschen Banken aufgenommen. Ja? Das heißt, der Geldmarkt investiert in sich selber. Und warum funktioniert das so gut? Weil er höhere Renditen hat als der realwirtschaftliche Markt. Wenn Sie sich das Bruttosozialprodukt angucken, seit 1860, ich habe es in dem Buch nachgezeichnet, dann ist das in etwa immer so um 1,52% gestiegen. Auch heute ist es nicht mehr. Und wir sind ja ganz froh, ich meine, wenn wir dann China immer sehen, die haben jetzt nur noch 7%. Ja, hallo, 7%, da träumen wir doch von. Ja? Wir sind dann, einige Länder wie Deutschland haben jetzt, glaube ich, 1% erreicht, andere sind noch im Minus. Ja? Und wo sollen denn dann diese Renditen von 35% herkommen, die die Banken als Eigenkapitalrendite haben wollten? Weil Geld untereinander zirkuliert und nie mehr zurückfließt in die Realwirtschaft und sich damit aufbaut immer weiter. Und die Leute brauchen ja nur eine Bilanz, die ausgeglichen ist, in der die Gewinne sind und daraus werden die Gewinne gemacht und die werden wieder reinvestiert. Solange das Geld nicht in die Realwirtschaft fließt, haben wir keine Inflation, weil die Geldvermehrung im Finanzsektor viel schneller geht, viel besser. Die HBSC musste Milliarden an Strafe zahlen, heute liest man in der Zeitung, gerade heute wieder, sie hätte 3,5 Milliarden Gewinn gemacht als Investmentbank. Ja. Das heißt, da sind wahnsinnige Gewinne in diesem Bereich und deswegen bleibt das da drin. Aber wehe uns, wenn das Vertrauen in das Geld weggeht, ja, dann kommt die HBC an und sagt, HSBC und sagt, die 3,5 Milliarden, die muss ich jetzt mal schnell in Häuser umsetzen. Dann bricht der Hausmarkt zusammen. Die ganzen Hauspreise gehen runter. Das ist ja in Amerika teilweise passiert. Ja, die haben ja um die Hälfte, ein Drittel haben sie verloren. Nicht? Vorher waren sie gestiegen oder Spanien oder England und so. Das heißt, das System funktioniert, weil die Renditen da sind und weil der Staat praktisch den Glauben in dieses Geld stützt und es so weitermacht. Und das ist auch anders im Augenblick nicht möglich. Wir haben auch für das Europaparlament das Gutachten gemacht zur Capital Requirement Directive und so nützt das was. Unser Gutachter hat gesagt, es nützt nichts, aber es macht sich gut. Ja, also ökonomisch hat es keine Wirkung, ja, denn die mit den höchsten Eigenkapital waren zum Teil auch die größten Risikobanken. Also da ist gar keine direkte Beziehung feststellbar. Aber alle sind vorsichtiger, etwas vorsichtiger geworden und das Publikum hat wieder Vertrauen geschöpft. Und das ist das Wichtigste. Wir vertrauen jetzt wieder in das Finanzsystem. Ist auch gut so. Wir haben keine Alternative. Sie müssen vertrauen. Sie dürfen nicht Ihr Geld abheben. Wenn Sie das machen, ist das ganz schlimm. Ja? Jetzt müssen Sie alle da bleiben. Aber wir müssen doch mal langfristig überlegen, ob wir das Geldsystem nicht sicherer machen können. Und wie machen wir es sicher, wenn wir kapiert haben, dass Geld nur Forderungen sind aus Krediten, die nicht rückzahlbar sind, dann müssen wir sie werthaltig gestalten. Und das heißt, überall, wo Kredite aufgenommen wird, brauchen wir Wertgarantien. Und das ist im Augenblick auch die Tendenz. Verantwortliche Kreditvergabe, die OECD, der G20-Gipfel, alle sagen, ihr müsst was tun, ihr müsst mehr werthaltige, produktive Kredite geben, ihr müsst euch mehr an der Realwirtschaft orientieren. Aber im Augenblick sind die Investmentbanker wieder so groß, dass es wahrscheinlich in Vergessenheit gerät. Das wird jetzt 3 Jahre laufen und dann wird das wieder alles gelockert. Und die Engländer sind ja gerade dabei mit dem Erpressungsversuch, dass sie aus der EU austreten, die ganzen Bankenregeln wieder abzuschaffen, nicht? Weil sie den Finanzplatz London brauchen, weil sie sonst nichts produzieren außer Finanzdienstleistungen. Nicht? Dann brauchen sie das halt. Ja, okay, aber ich höre jetzt wirklich auf.